Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es ist 12:03. Sie hören DRS2 aktuell. Hinschauen, nicht wegsehen. Das Historische Museum Luzern zeigt Zeichnungen und Fotografien aus dem Internierungslager Gurs in Südfrankreich. Wenn Holzkrokodile aus der Südsee durch einen Seerosenteich von Monet schwimmen, die Ausstellung Bildwelten in der Fondation Bayerler. Der Gossenhund, der Millionär wird, der Film Slumdog Millionaire ist ein so unsentimentales, modernes Märchen. Und Kampf gegen bürokratischen Wildwuchs. Die Niederlande schicken die sogenannte Kafka-Brigade auf die Pirsch mit Erfolg. Dies die Themen von heute, am Mikrofon Nadja Fischer. Hinschauen, nicht wegsehen. So heißt eine Sonderausstellung im Historischen Museum Luzern, die heute beginnt. Anlass dazu ist der heutige Holocaust-Gedenktag. Die Ausstellung in Luzern erinnert an das südfranzösische Internierungslager Gurs, wo Frankreich zuerst Spanienkämpfer und später sogenannt unerwünschte Frauen und Kinder einsperrte. Nach der Niederlage gegen Nazi-Deutschland internierte Frankreich in Gurs auch Juden. Zu sehen sind in Luzern nun Aquarelle, Zeichnungen und Fotografien aus diesem Lager. Dokumente, die eine Schweizer Rotkreuz-Krankenschwester zwischen 1939 und 1943 gesammelt hat. Sarah Herwig.
Elsbeth Kasser stammt aus einem sozial engagierten Berner Pfarrhaus und hat 1939 aus innerem Antrieb das Lager Gurs in Südfrankreich aufgesucht, um zu helfen, wie die Pfarrerin Therese Schmid-Ackeret sagt, die sich mit der Biografie von Elsbeth Kasser beschäftigt hat.
In Südfrankreich hörte sie von diesem Lager Gurs und fühlte, dass sie da einfach hin muss. Zuerst hat sie einfach Milchpulver verteilt. Das war ihre Aufgabe, mit einem Lastwagen Milchpulver bringen in dieses Lager. Und dann war sie nicht zu bewegen, wieder hinauszugehen.
Therese Schmid-Ackeret begegnete Elsbeth Kasser anfangs der 90er Jahre und war fasziniert von ihr.
Sie war eine sehr starke Persönlichkeit. Wenn man ihr begegnete, war man zutiefst beeindruckt von ihren klaren Augen, von ihrem Willen und auch ihrer Durchsetzungskraft.
Durchsetzungskraft brauchte sie. Damit erreichte sie, dass sie im Lager bleiben durfte und eine eigene Baracke bekam, um die Lagerinsassen mit Nahrungsmitteln zu versorgen und um sie moralisch zu unterstützen. Viele der Menschen, denen sie begegnete, darunter auch Künstler, schenkten ihr Zeichnungen und Aquarelle. Manchmal kaufte sie sie ihnen auch ab. Die Sammlung überrascht durch ihre Vielfalt. Patricia Eaton, eine Studentin, die die Ausstellung mitkonzipiert hat, erklärt warum.
Die Besucher werden verblüfft sein, was für Bilder sie sehen, weil es gibt Kinderzeichnungen, die man sicher nicht erwartet, und kleine Comicbüchlein, und dort sieht man eigentlich, wie die Leute überlebt haben mit Humor und Hoffnung.
Nichts in diesen Kinderzeichnungen deutet auf das Lager hin. Ein Pferd auf der Weide, ein Mädchen mit Blumenstrauß, und die Bildergeschichten regen zum Lachen und Schmunzeln an. Doch viele der Zeichnungen und Aquarelle zeugen auch von Armut, Schrecken und Tod. Der Stacheldraht zieht sich wie ein Leitmotiv durch die Bilder. Häufig zerschneidet er sie waagerecht. Dahinter sieht man das Lager und frierende, bedrückte Menschen. Es scheint, als hätten die Künstler den Lageralltag mit einem Blick von außen festgehalten, als ob sie geahnt hätten, dass die Bilder später einmal die Welt an die vergangenen Verbrechen erinnern würden. Elsbeth Kasser kehrte 1943 mit den Dokumenten in die Schweiz zurück, gelangte aber erst viel später damit an die Öffentlichkeit. Nun wurde die Ausstellung von Studentinnen des Studiengangs Design und Kunst an der Hochschule Luzern völlig neu konzipiert. Die Studentin Nora Hug.
Die Ausstellung gibt es ja schon seit 25 Jahren und jetzt kommt eine neue Generation, die nicht mehr so direkt davon betroffen ist. Es ist einfach enorm wichtig, das Thema nicht abzuschließen, sondern nach wie vor da hinzuschauen. Und wir haben jetzt in dieser Ausstellung auch versucht, wirklich junge Leute anzusprechen mit neuen Medien und einer neuen Gestaltung.
Am überzeugendsten ist die räumliche Gestaltung der Ausstellung. Die Studentin Julia Garabin beschreibt die drei Räume. Die Ausstellung beginnt mit einem Korridor.
Beim Hineingehen hat es eine weiße Decke. Das Licht ist noch etwas diffus, man weiß nicht so genau, wo es hinführt. Der Gang verjüngt sich gegen hinten. Das heißt, Es wird wie immer klar, wohin es wirklich führt. Im Innenraum kann man sich frei bewegen, aber man ist trotzdem, es ist die klare Begrenzung, was auch so ein bisschen das Lagerleben widerspiegelt. Und dann geht es dann aus dem Lager raus und dann ist eine schwarze Decke, die schwarze Wand. Die Decke senkt sich auch gegen hinten nach unten.
Zuletzt wird also die Auswegslosigkeit räumlich verdeutlicht. Ein Teil der Sammlung von Elsbeth Kasser zeugt zwar von Hoffnung und Humor, doch lässt sich nicht verdrängen, dass Vichy-Frankreich ab 1942 die bis dahin im Lager überlebenden Juden in Vernichtungslager deportiert hat.
Der Beitrag von Sarah Herwig. Die Ausstellung im Historischen Museum Luzern dauert noch bis zum 15. März. Erinnerungen von Holocaust-Zeitzeugen finden Sie auch auf der Homepage von DRS2 in einem Dossier. Eine Kunstreise durch mehrere Kontinente unternimmt die Fondation Bayerler mit ihrer neuen Ausstellung. Bildwelten heißt sie und sie zeigt Bilder der europäischen Moderne zusammen mit Kunstwerken aus Afrika und aus dem Südseeraum. Masken und Skulpturen, die normalerweise in ethnologischen Museen gezeigt werden, treffen hier auf Bilder von Van Gogh oder Rothko. Elinor Landmann.
Art primitif wurden die Kunstwerke aus Afrika und aus dem pazifischen Raum genannt, als Europäer sie für sich entdeckten. Die Masken und Statuen der afrikanischen und pazifischen Kulturen begeisterten um 1900 europäische Künstler. Picasso, Matisse, Gauguin, Kirchner ließen sich von der Expressivität dieser Kunstwerke inspirieren. Wenn die Fondation Bayerler heute in ihrer neuen Ausstellung die Kunst der Moderne zusammenbringt mit Kunstwerken aus Afrika und Ozeanien, so steht diese Ausstellung auf einem kunsthistorischen Fundament. Dieses ist wohl bekannt und es habe ihn, sagt Kurator Oliver Wick, nicht sonderlich interessiert.
Die künstlerische Inspirationsquelle ist ja sehr viel weiter als nur einfach der oder die oder dieser Vergleich. Und deshalb habe ich mich eigentlich in diesen Ansatz begeben, einfach gute Kunst oder gute Form, die kann ganz selbstredend, ganz selbstverständlich in einen Kontext miteinander gebracht werden.
Und so stehen Kunstwerke hoher Qualität aus dem europäischen und aus dem außereuropäischen Raum in dieser Ausstellung einfach nebeneinander. In einer klugen Dramaturgie angeordnet. Das beginnt anekdotisch vor Monets riesigem Seerosenbild. Unter dem Gemälde große, holzgeschnitzte Kultkrokodile aus Papua-Neuguinea, so als schwämmen diese durch den französischen Seerosenteich. Im nächsten Raum bestaunt eine lange Reihe von 30 afrikanischen Masken Landschaften von Van Gogh. Die Dramaturgie der Ausstellung zielt auf Kontraste, auf dramatische Seeerlebnisse. Und das gelingt ganz besonders gut, wenn ein Bild von Piet Mondrian zwischen Fischskulpturen der Malagan gezeigt wird. Voluminös und doch filigran sind diese Skulpturen, fein geschnitzt, ornamental verziert, in weiß, schwarz und warmem Rot. Und darüber hängt Mondrians strenge Geometrie der klaren Farben, Flächen und Linien.
Diese Kontrastsetzung tritt da ganz schockartig auf, aber irgendwie versöhnt sich das dann auch und ergibt einen ganz wunderbaren Gesamtklang.
Die Ausstellung bietet Seherlebnisse dieser Art en masse. Sie ist attraktiv gestaltet, bleibt aber an der schönen Oberfläche. Und das bewusst. Natürlich könne der Kontext Kolonialismus und Ethnologie nicht ausgeklammert werden, wenn Kunstwerke der sogenannten Art primitiv ausgestellt werden, sagt Kurator Oliver Wick. Dieser Kontext werde für Interessierte im Katalog hergestellt.
Aber ich finde, für das Sehen dieser Objekte, und um das geht es mir ja eigentlich, muss man den nicht primär haben. Man kann die einfach mal anschauen.
Aber einfach nur gucken ist dann doch etwas zu wenig. Besucherinnen und Besucher bleiben stecken im Formalen, vergleichen Kunstwerke aus völlig unterschiedlichen Kontexten, bloß weil sie denselben Rotton teilen. In einer Ausstellung, die sich das künstlerische Vorwort der Globalisierung vornimmt, sozusagen den Vorlauf der heute selbstverständlichen Kontakte zwischen europäischen und außereuropäischen Kulturen. In einer solchen Ausstellung ist bloßes Schauen dann doch etwas oberflächlich, bei aller Schönheit.
Elinor Landmann. Die Ausstellung Bildwelten, Afrika, Ozeanien und die Moderne ist zu sehen bis zum 24. Mai in der Fondation Bayerler in Rien bei Basel. Und wir kommen zu den Kulturnotizen heute mit Raphael Zehnder.
Das bayerische Finanzministerium als Inhaberin der Rechte eines früheren Nazi-Verlags hat in Deutschland Exemplare des Magazins Zeitungszeugen beschlagnahmen lassen. Denn dem wissenschaftlich orientierten Magazin liegt der Nachdruck einer Ausgabe der Nazi-Zeitung Völkischer Beobachter vom Februar 1933 bei. Neben Nachdrucken des damaligen sozialdemokratischen Vorwärts und der bürgerlichen Vossischen Zeitung. Der britische Verleger von Zeitungszeugen kündigte gestern an, er werde juristisch gegen die Beschlagnahmung vorgehen. Eine vergleichbare Publikation diene in Österreich als Lehrmittel. Namhafte Historiker wie Hans Mommsen, Arnulf Baring und Wolfgang Benz vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin halten die restriktive Haltung des Staats für nicht mehr zeitgemäß. Nur wer Goebbels Hetztiraden im Wortlaut kenne, könne sich einigermaßen ein authentisches Bild über den Weg in die schlimmste Katastrophe der Geschichte der Neuzeit machen, schreiben die Historiker. Der Zentralrat der Juden in Deutschland dagegen sieht große Probleme im Projekt Zeitungszeugen und befürchtet einen Bärendienst im Kampf gegen Rechtsextremismus. Bibi Lotterist eröffnet diesen Sommer den Kulturbauplatz Schloss Werdenberg im Kanton St. Gallen mit der Ausstellung «Mama no mol – Installationen zu Heimatgefühlen und Rheintaler Sehnsüchten». Damit kehrt die in Werdenberg geborene Videokünstlerin zu ihren Wurzeln zurück. Das Sommerprogramm auf Schloss Werdenberg soll dazu beitragen, das Kulturkonzept für das Schloss zu konkretisieren.
Der Engländer Danny Boyle ist mit dem Film Trainspotting als unkonventioneller Regisseur bekannt geworden. In den 90er Jahren war das. Sein neues Werk Slumdog Millionaire begeistert in England und in den USA das Publikum und die Kritiker. Letzte Woche gewann der Film 4 Golden Globes. Und weil die Globes als Kompass für die Oscars gelten, ist Slumdog Millionaire auch der unbestrittene Favorit für die weltweit größte Filmpreisverleihung. Slumdog Millionaire, das ist die erstaunlich unsentimentale indische Version eines Tellerwäscher-wird-Millionär-Märchens. Brigitte Hering berichtet.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Please give a big round of applause to our very first contestant of the night, Jamal Malik from our very own Amchi Mumbai.
Einer der schnellsten Wege, heutzutage Millionär zu werden, ist es, in einem weltweit bekannten Wissensquiz alle Fragen richtig zu beantworten. Dies gelingt Jamal Malik, einem jungen Mann, der in den Slums von Mumbai groß geworden ist. Doch der Höheflug eines wenig gebildeten Jungen bis zur zweitletzten Frage weckt den Verdacht nach Betrug. Jamal wird verhaftet und verhört. Professoren, Doktoren, Anwälte kommen nie über 60.000 Rupien hinaus. Er ist bei 10 Millionen. Was kann denn ein Slumdog, ein Gossenhund, schon wissen? Wundert sich der verhörende Polizist.
Professors, Doctors, Lawyers never get beyond 16.000 Rupees.
He's on 10 million.
What the hell can a Slumdog possibly know?
The answers.
I knew the answers.
Die Antworten. Ich wusste die Antworten, lautet die einfache Entgegnung Jamals. Die Geschichte folgt dem schönen Einfall, die Biografie des jungen Jamals entlang den Fragen des Millionenquiz aufzurollen. Denn den Antworten begegnet der Junge aus der Gosse im Lauf seines turbulenten Lebens. In einer aufregenden Parallelmontage zwischen dem Polizeiverhör, dem Millionenspiel und den Rückblenden in Jamals Kindheit rollt der Film nach und nach eine Biografie auf, die alles andere als romantisch verklärt ist. Jamal, nach einem Angriff auf den muslimischen Slum von Mumbai zum Vollwaisen geworden, schlägt sich mit seinem älteren Bruder Salim schlecht und recht durchs Leben. Schockierend ist die Realität der Kinder, aber die Gewitztheit der beiden bietet auch viel Stoff zum Lachen. Hier führt Jamal zwei Touristen mit haarsträubend selber erfundenen Geschichten durch den Taj Mahal. Auf den verwunderten Einwand der Touristin, nichts davon stehe im Reiseführer, wirft Jamal ein: Die Reisebuchautoren sind eine Bande von untauglicher, fauler indischer Bettler.
There's nothing of this in the guidebook.
The guidebook was written by a bunch of lazy, good-for-nothing Indian beggars.
Oh.
Im Verlauf des Films zeigt sich immer mehr, wie ungleich die Brüder eigentlich sind. Jamal ehrlich und verträumt, Salim gewitzt und dem Verbrechen nicht abgeneigt. Und als die beiden die frühere Freundin Latika wieder treffen, zerbricht die Bruderliebe endgültig. Geld und Liebe, so der Kommissar, sind die Gründe für die meisten Fehler im Leben. Es sieht so aus, als seist du in beides verwickelt.
Money and women, reasons to make most mistakes in life. Looks like you're mixed up with both.
Slumdog-Millionär ist nicht nur ein Feel-Good-Movie, wie der Film angepriesen wird. Zu ernst, zu brutal und hart sind die Lebensbedingungen der Kinder aus dem Slum. Auf der anderen Seite aber hat Regisseur Danny Boyle auch kein sozialkritisches Rühr- und Lehrstück drehen wollen. Freude und Spaß macht dieser Film, weil es Boyle gelungen ist, die richtige Mischung zu finden. Slumdog Millionär ist eine wilde, laute und bunt erzählte Geschichte, die ebenso hartes Überlebensdrama wie romantische Liebesgeschichte ist. Und dabei ist Slumdog Millionär so authentisch gefilmt und gespielt, dass man beinahe glauben möchte, dass Märchen auch im richtigen Leben wahr werden könnten. Auch für die Ärmsten der Armen. Das ist sympathisch und weckt Lust auf mehr solches Kino.
Die Filmkritik von Brigitte Hering.
Metro.
Wer kennt das nicht? Man braucht eine Auskunft, eine Antwort auf eine, wie einem scheint, simple Frage. Man telefoniert sich die Finger wund, wird von einer Person an die andere verwiesen oder wartet stundenlang vor einem Schalter, um letztlich zu erfahren, dass eine andere Amtsstelle in der Sache zuständig ist. Kafkaeske Situationen sind das, in denen wir uns hilflos fühlen, ja ausgeliefert einer menschenfeindlichen Bürokratie. In den Niederlanden hat man übertriebener Bürokratie den Kampf angesagt und schickt seit 4 Jahren Ermittler auf die Pirsch, um bürokratischen Wildwuchs aufzuspüren. Kafka-Brigade heißt der Dienst tatsächlich und er hat kürzlich seinen ersten Bericht vorgelegt. Ich habe mit unserer Korrespondentin in Amsterdam gesprochen, mit Elsbeth Gucker, und ich wollte von ihr wissen, was man sich genau unter dieser Kafka-Brigade vorstellen muss.
Ja, das klingt vielleicht ein bisschen militant, aber das ist es absolut nicht. Die Kafka-Brigade, das sind 5 Verwaltungswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ihre Dienste den diversen Verwaltungen und öffentlichen Organisationen anbieten und halt helfen wollen beim Aufstöbern und vor allem beim Bekämpfen unnötiger Bürokratie. Es sind junge Menschen und denen ist es wirklich ein Anliegen, bürokratische Hürden abzubauen. Sie hätten nicht einfach in den Chor der Kritiker einstimmen wollen, hat mir Lobke von der Möhle erzählt. Das ist eine der Kafka-Brigadistinnen. Sie hätten einfach aktiv etwas unternehmen wollen.
Eine eigene Dienststelle, 5 Leute, 5 Verwaltungswissenschaftler, haben Sie gesagt. Bei mir kommt da auch ein bisschen der Verdacht auf, dass diese Kafka-Brigade selber eine bürokratische Blüte ist.
Diesen Eindruck hatte ich nicht. Ich habe sie besucht in ihrem Büro. Wenn man so den Leistungsausweis betrachtet der letzten 4 Jahre, dann haben diese 5 Leute, finde ich, doch ziemlich viel geleistet und würde ich nicht als bürokratische Stilblüte bezeichnen.
Bevor wir uns diesen Leistungsausweis anschauen, ist so eine Kafka-Brigade wirklich nötig? Sind die Niederlande ein so bürokratisches Land?
Ich meine, italienische Zustände, die gibt es hier sicher nicht. Aber wenn ich beispielsweise mit der Schweiz vergleiche, dann finde ich doch die Verwaltung in den Niederlanden wesentlich komplizierter. Oder ja, das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich in den letzten 15, 16 Jahren gemacht habe.
Und können Sie mir ein Beispiel geben?
Ja, zu Beginn, wenn ich meine Aufenthaltsbewilligung beantragen wollte, Jesus, was musste ich da nicht alles für Papiere zum Beweis jedes Jahr wieder mitbringen? Und das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber es gibt noch genügend andere Probleme, wenn ich zum Beispiel an die Telefonie denke. Das ist einfach ein totales Dickicht, durch das ich selten komme. Es gibt aber sicher mehrere Gründe für diese kafkaeske Bürokratie in den Niederlanden. Zum einen sind es die vielen Instanzen, ne, Europa, die nationale Obrigkeit, Provinzen, Gemeinden und in ganz vielen Städten gibt es auch Stadtteilregierungen. Und alle diese Instanzen, die mischen sich halt auf die eine oder andere Art ein. Und dann kommt auch noch etwas hinzu, was ich Zwischenfallspolitik nennen würde. Und zwar geht das immer, läuft das immer nach demselben Muster ab. Die Presse fördert irgendetwas ans Tageslicht, ein Primeur, und darauf folgt dann meist eine Parlamentsdebatte. Und dann fühlt sich die Regierung unter Druck gesetzt und erlässt dann blitzschnell irgendein neues Reglement und untersucht nicht, ob das möglicherweise das ganze System ineffektiv macht.
Und was unternimmt diese Kafka-Brigade jetzt ganz konkret?
Sie gehen eigentlich immer nach demselben Muster vor. Sie sezieren zuerst ein Problem bis ins Detail und dann wird analysiert und dann gibt es ein Treffen mit sämtlichen Betroffenen. Und Lobke von der Meule, die sagte, dieser runde Tisch, das sei wirklich sehr, sehr lehrreich. Es komme vor, dass sich zum Beispiel Beamten der unterschiedlichsten Abteilungen, die lernen einander kennen an diesem runden Tisch. Und das hilft natürlich auch schon. Und das andere, was ich doch ja ziemlich banal fand, aber was offensichtlich wirklich zu helfen scheint, das ist das Austauschen von Visitenkarten. Man stelle sich vor, der Austausch von Visitenkarten kann ein bürokratisches Problem lösen.
Und welches konkrete bürokratische Problem hat diese Kafka-Brigade jetzt zum Beispiel gelöst? Sie haben von einem Leistungsausweis gesprochen vorhin.
Ja, das schlimmste Beispiel, was Sie mir erzählt haben, da ging es um einen Mann, dessen Beine amputiert sind. Trotz seiner Behinderung musste dieser Mann jedes Mal, wenn er seine Invalidenparkkarte erneuern wollte, musste er vor den Behörden erscheinen und beweisen, dass er keine Beine hat. Und ja, Lobke von der Meul hat mir erzählt, dieser Mann, der sei völlig verzweifelt gewesen, habe gesagt, ja, denken die denn eigentlich, meine Beine wachsen wieder nach oder wie ist das? Ein anderes Beispiel finde ich auch total abstrus. Ein junges, unverheiratetes Paar mit einem Konkubinatsvertrag, ein niederländisches Paar, die wohnten 4 Jahre in Brasilien, kamen dann zurück in die Niederlande, die Frau wurde schwanger und ihr Mann wollte im Gemeindehaus das zukünftige Kind anerkennen und registrieren. Und als der Beamte sah, dass dieses Paar 4 Jahre in Brasilien gewohnt hatte, hat er doch diesem zukünftigen Vater beschieden, er müsse jetzt zuerst eine eidesstattliche Erklärung vorlegen, dass er in Brasilien nicht geheiratet habe. Auch dies ist natürlich eine völlig absurde bürokratische Forderung.
Haarsträubende Beispiele tatsächlich. Konnte denn die Kafka-Brigade diese Probleme lösen?
Es ist ihnen effektiv geglückt mit diesen beiden Problemen. Im ersten Fall, der Fall mit der Invalidenparkkarte, da hat der Verkehrsminister höchstpersönlich entschieden, dass solche Karten in Zukunft automatisch erneuert werden. Und auch im zweiten Fall kam es zu einer Lösung und auch die wurde auf sehr, sehr hoher Ebene entschieden, nämlich in dem Sinne, dass die Angaben, die die Gemeinden von den einzelnen Personen haben, dass das reicht, um ein Kind anerkennen zu lassen oder auch beispielsweise um zu heiraten.
Das war Elsbeth Gucker aus Amsterdam über die Kafka-Brigade. Manchmal verrät schon die Farbe des CD-Covers sehr viel über die CD, die drinsteckt. Hier ist der CD-Tipp von Jodo Kess.
Grasgrün ist die CD Evergreen. Laut der Evergreens stehen auch auf dem Programm und selten habe ich bei einem Album voller Standards so gelacht. Eine neue Erfahrung. Jazz ist zwar oft fröhlich, aber nicht in erster Linie lustig. Aber der Effekt dieser grasgrünen CD ist derselbe, wie wenn man einem einjährigen Kind mit einem grasgrünen Plüschfrosch immer wieder gegen die Nase stupst. Es findet es immer wieder lustig. Dabei ist das Album Evergreen, gespielt von der Pianistin Aki Takase und vom Bassklarinettisten Rudi Mahal, sicher nicht in erster Linie lustig gemeint. Und Takase und Mahal sind keine Komiker, sondern wichtige Vertreter des deutschen Avantgarde-Jazz. Aber Rudi Mahal bringt in diese zuweilen etwas kopfige Musik immer wieder die nötige Portion Herz und Humor. Sein Sound auf der Bassklarinette kann traurig und poetisch ins Leere blicken, um im nächsten Moment wie ein dummer August von Fettnapf zu stolpern. Zusammen mit Takases witzig-zickigem Klavierspiel ergibt das eine unwiderstehliche Mischung, wie zum Beispiel auf diesem immergrünen Stück «Lulu's Back in Town». Thank you.
Back in Town in der Version der Pianistin Aki Takase und des Bassklarinettisten Rudi Mahal. Zu finden ist dieser Evergreen zusammen mit 13 anderen auf der CD Evergreen, die Takase und Mahal für das Label Intakt eingespielt haben. Das war ein CD-Tipp von Jodo Kess. Und das war's von DRS2 aktuell, Redaktion Raphael Zehnder, am Mikrofon Nadja Fischer.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.